Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei unserer neuen Folge.
Die wir heute bei einem Griechen aufzeichnen. Ja. Das erste Mal. Wir haben gerade schon gegessen.
Ich habe noch nie so früh beim Griechen gegessen wie heute.
Es ist 17 Uhr.
Ich konnte mir nie vorstellen, um diese Uhrzeit sowas zu essen.
Wir haben beide Bifteki gegessen. Und weil das ja so wenig war, hast du noch ein bisschen Gyros dazu gegessen. Ja. Ne?
Und Reis und Bratkartoffeln.
Reis und Bratkartoffeln auf einem Teller. Das ist schon interessant, sage ich mal. So, entsprechend voll gegessen sind wir jetzt. Ich glaube, jetzt gibt es Uso.
Den, ja, wunderbar.
Den umsonst Uso, der ist uns schon angeboten worden.
Habe ich auch trinken.
Der ist unterwegs, ja, ihr auch. Sahaka.
Was
ja ein Strunk immer. Sahaka.
Sahaka? Ja. Was ich unbedingt wissen muss.
Hast du meine literarische Brücke eigentlich gerade bemerkt?
Deine
Literatur. Sagt Heinz Strunk immer. Ne? Ist ja auch ein Autor.
Ein Literat.
Ein Literat. Inzwischen ein Literat.
Ja, immer mal wieder nominiert worden für den Deutschen Literaturpreis.
Ja. Ja, ich war letzte Woche in Südfrankreich.
Stimmt, genau. Ja, das wollte ich nämlich noch unbedingt wissen, wie
in
das
war. In der Provence?
Also ich muss vor allem, du bist doch für so wahnsinnig kleines Geld mit einem TGV dahin gedüst,
ja,
ne?
Sensationell.
Wie hast du das
man
gemacht?
Man muss das rechtzeitig buchen. Wenn du 4-5 Monate vorher buchst,
ja,
dann zahlst du von Frankfurt aus 54,90 Euro,
ja,
bis Avignon. Kannst auch bis Marseille fahren, da ist ein paar Euro teurer.
Ja.
Erste Klasse. So, und dann fährt er da irgendwie 7 Stunden oder so und dann bist du da.
Es ist ein Traum. Wahnsinn.
Traum.
Und mit der Deutschen Bahn zahle ich das nicht.
Naja, aber wenn ich jetzt
Hamburg-Frankfurt
zum Beispiel, auch dann sehr früh gebucht, das hat dann 18,40 Euro gekostet. Ne? Also du fährst für unter 100 Euro dahin und das ist echt super.
Ja, klar.
Also ich kann euch das nur empfehlen. Der TGV gönnt euch erste Klasse. Das sind so geile, breite Sitze und man wird am Platz serviert, man bekommt Getränke und so am Platz. Also super.
Also ich kann mich auch mal erinnern, ich bin ihn auch mal gefahren und was mir sehr angenehm aufgefallen ist, der ist wirklich so schnell gefahren.
Der ist wirklich schnell, der fährt 340, 350 Sachen.
Ja. Ich bin jetzt hier in Deutschland mit einem Sprinter unterwegs gewesen,
ich nach auch.
Frankfurt.
Ja, ja genau, der ist aber super, der braucht nur 3 Stunden 40.
Ja, der ist an sich super, aber dann ging das wieder los mit Vollbremsung und am Ende hat es dann eine Dreiviertelstunde länger gedauert.
Ja, ja, ja.
Und sehr cool fand ich dann immer die Leute, die dann irgendwo anrufen, weil sie ja irgendwie zu spät sind und der eine begann dann sein Telefonat mit den Worten, ich sitze hier im sogenannten Sprinter.
Das ist ja lustig, dass du jetzt das
geht
Thema...
Geht halb zwei
dass
auch.
Das Thema Bahnfahren ansprichst. Weil bei mir geht es heute um Bahnfahren in meinem Buch, was ich heute vorstelle.
Ja, aber das war gar nicht meine Absicht.
Nee, also, ich habe das schon gemerkt. Ja. Das war jetzt Zufall, ja.
Ich hatte mich das nur damals gefragt, sag mal, wie macht er das denn so günstig? Das ist ja echt irgendwie.
Genau, wir haben zwischendurch geschrieben und dann hattest du mich das gefragt.
Ja, ja, aber nochmal ganz kurz, wie war es denn jetzt vor Ort? Du hast doch da...
Ich war erst in einer Côte d'Azur.
Ja.
In einem Ort, der heißt Villefranche-sur-Mer. Da haben, und darum wird es in meinem nächsten Buch gehen, die Rolling Stones ihr Album Exile on Main Street aufgenommen. In einer Villa, die sie komplett, ich sag mal, die haben gelebt. Vorsichtig ausgedrückt. Der Ort Villefranche-sur-Mer ist eigentlich Nizza, ist ein Vorort von Nizza.
Ja.
Und ist auf so einem Berg und meine Wohnung war so, ich würde mal sagen, 200 Stockstufen hoch und dann nochmal 200 Stufen bis zur Straße hoch. Also es ist auf so einem Berg.
Ja.
Und das ist dann so, und dann, wenn dann deine Wohnung auch noch im zweiten Stock ist und die Sachen da hochgetragen werden müssen, permanent, dann überlegst du so genau, brauche ich noch eine Flasche Wasser oder nehme ich das Leitungswasser? Also das war hart, es gibt keine Parkplätze da, man läuft also immer sehr, sehr weit. Aber es ist natürlich ein schöner Ort und die haben unten so Bars und Cafés, wo du wirklich direkt am Meer sitzt, also direkt am Hafen.
Ja.
Du sitzt einfach... 2 Meter weiter ist das Wasser.
Also, ja,
super. Da ist es total schön.
Traumhaft.
Und da hatte ich auch noch gutes Wetter.
Ja.
Und dann bin ich ja in meinen Lieblingsort gefahren, nach Lomerin, wo ich immer wohne und schreibe. Und da hat es dann am Tag 2 angefangen zu regnen und hat wirklich bis zu meinem Abreisetag durchgeregnet.
Oh nein.
Jeden Tag.
Oh,
und ich habe immer so Nachrichten aus Deutschland gekriegt, wie toll das Wetter hier war.
Ja, toll.
Es war das erste schöne Wochenende.
Ja.
Ja. Sonst schicke ich immer diese Bilder.
Ja.
Guck mal, hier kommt Uso.
Oh, danke schön.
Das ist ja ein Glas Wasser.
Das ist ja, doch arbeiten,
das ist ja viel.
Ne?
Das ist zu viel, ne?
Ach, das, nee, wir schaffen das schon. Ja, wir teilen uns das auf.
Richtig. Schön aufteilen.
Schön aufteilen.
Schön einteilen.
Ja, genau.
Vielen Dank.
Gerne.
Also das muss ich sagen, ist jetzt der krasseste Uso. Das ist ja ein Dreifacher.
Ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viel Uso um diese Uhrzeit getrunken.
Ich auch nicht. Da bin ich bei dir. Gott, ich habe nur gerochen, muss schon wissen. Lecker ist das ja schon irgendwie. Aber
auf jeden Fall nur Regen.
Nur Regen. Das war so, dass ich einen Tag, also ich gehe da gerne essen in diesem Ort. Ich kenne auch viele Restaurantbetreiber da. Und ich wollte in ein bestimmtes Restaurant. Und das war so 300 Meter entfernt. Also so, was man normalerweise so geht abends.
Ja.
Keine Chance. Es hat so gegossen, dass ich das Restaurant 2 Meter neben meiner Eingangswohnung, neben meinem Wohnungseingang nehmen musste. Weil du sonst durchnässt gewesen.
Ja, aber wenn das so stark regnet die ganze Zeit, kriegt man dann hier irgendwann Angst irgendwie hier von wegen...
Nee,
jetzt treten hier gleich irgendwie die nächstgelegenen Flüsse über die Ufer.
Tatsächlich ist viel Wasser gewesen auf den Straßen, weil die das auch gar nicht so gewohnt sind. Und ich hatte schon mal, dann ist echt Wasser auf der Straße, es läuft dann so runter. Das Abwassersystem ist auch nicht so wie bei uns, zumindest nicht in diesem Dorf, in dem ich immer bin. Und du siehst einfach nur die kopfschüttelnden Provenzalen, wie sie mit ihrem Handy in den Türeingängen stehen und gar nicht glauben können, dass es hier jetzt einfach nur noch regnet. Weil das sind die nicht gewohnt. Das war ein bisschen, das hat mich ein bisschen abgetan, muss ich sagen.
Ja, glaube ich.
Und auch so diese ganze Schönheit der Provence, die Märkte und so, das war halt alles nicht. Die haben gar nicht aufgebaut.
Oh, ja.
Also geht ja eh keiner hin.
Ja, wie schade.
Ja, das war schade.
Ärgerlich.
Ja.
Und weswegen warst du da nochmal? Du hast gerade gesagt, wegen Rolling Stones, Villa
ja,
und so weiter.
Ich überlege, ob ich damit was anfange. Und ich glaube, ich werde damit auch was anfangen.
Okay.
Und ich habe für Band 6 mich vorbereitet. Jetzt kommt Band 5.
Ja. Sehr cool.
So früh habe ich noch nie angefangen.
Okay.
Ja.
Sehr cool.
Ja.
Ja. Genau. Kommen wir mal zu unseren beiden Büchern. Genau, du hast ja eben schon gesagt, Bahn, da spielt man neues Buch. Ich glaube, die Hörer ahnen schon, welches Buch das sein kann.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und es ist ja für uns auch ein bisschen Ehrensache. Es gibt einen neuen Daniel Glattauer, der heißt In einem Zug. In einem Zug oder In einem Zug. Kann man unterschiedlich.
Ach so.
Kann man unterschiedlich aussprechen. Ist mir so aufgefallen beim Lesen.
In einem Zug.
In einem Zug. Man kann es auch einfach durchlesen in einem Zug. Und so ist auch die Geschichte ein bisschen. Oder In einem Zug.
Und du hast es in einem Zug durchgelesen?
Ziemlich in einem Zug. Ja, es ist auch nicht, also es sind 205 Seiten nur. Das ist für meine Verhältnisse ein relativ dünnes Buch. Man kann das so weglesen. Und dass das gut ist, ist ja klar, wir verreißen ja keine Bücher. Und weil es eben ein Daniel Glattauer ist, habe ich gedacht, du hast den letzten gemacht.
Ja, richtig.
Und wir haben, ich glaube, es gibt kaum eine Folge, wo wir nicht gut gegen Nordwind erwähnt haben.
Um es nochmal erwähnt zu haben.
Genau. Und ja, was hast du mit?
Ich habe schon viel gehört von In einem Zug von Daniel Glattauer. Ich habe es auch verschenkt.
Hast du davon Gutes?
Ich habe es im Kumpel verschenkt. Nur Gutes.
Es gibt nur ziemlich viele Verrisse von diesem
Buch. Ja, ich hab tatsächlich ein oder zwei Rezensionen habe ich gelesen. Da kam das nicht so gut weg. Aber sonst habe ich auch nur Gutes gehört. Ich habe es einem Freund von mir verschenkt.
Ja.
Den habe ich zuerst Wellness geschenkt, deine Nummer 1 vom letzten Jahr. Meinte, kenne ich schon.
Ach, kannte
und dann,
schon,
ja, und dann musste ich mir natürlich was Neues ausdenken und habe ihm dann den neuen Glattauer geschenkt.
Eine gute Entscheidung.
Ja, glaube ich auch.
Der wird seinen Spaß haben,
ja,
der Freund von dir.
Das ist gut.
Da wird er Spaß haben.
Ich sag mal schnell, was ich mitgebracht habe.
Ja, bitte.
Ich habe mitgebracht Grand Fin, so heißt das Buch von Romain Bouffard, ein Schweizer. Ein Buch aus der Schweiz, gerade frisch erschienen, also aus diesem Monat noch, März 25.
Wir schreiben uns ja hin und wieder WhatsApp-Nachrichten.
Ja.
Nicht nur, um uns zu verabreden, sondern uns auch herzlich zu grüßen oder uns schon mal Sachen an den Kopf zu schmeißen. Und es hieß, du hast mir irgendwann geschrieben, du bist ein Riesenfan von dem. Oder hast du von... Du bist ein Riesenfan.
Ich
bringe was mit, da bist du ein Riesenfan.
Ja, genau. Ich habe es bewusst ein bisschen nebulös gelassen.
Ja.
Und dann weil ich wusste ganz genau, ich musste gar nicht vorweg einiges dazu sagen. Du musst dich gar nicht darauf vorbereiten. Du haust das aus der Lampe raus.
Ich kenne den Namen überhaupt nicht.
Nee.
Ich habe davon auch noch nie was gehört. Ich war mir sicher, also mein Verdacht war dann, du liest das neue Martin Sutter.
Ach so, nein.
Da war ich mir wirklich ganz, ganz sicher.
Nein, es geht um den Inhalt. Davon bist du Riesenfan.
Okay.
Soll ich schon mal sagen?
Ja, klar. Du fängst an heute.
Es geht um Bruce Springsteen.
Ach, hör mir auf. Das stimmt.
Ich habe das durch Zufall entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie.
Das
ich
ist
war,
ja toll.
War mal wieder irgendwie im Internet unterwegs, war auf ja. der Suche nach, nach Büchern und plötzlich, ich meine, das war auch ein LinkedIn-Post.
Ja.
Da ging es um was ganz anderes. Und dann hatte ich aber gesehen, es ging um den Verlag. Ich habe blöderweise nicht recherchiert, warum die so heißen. Der Verlag heißt tatsächlich Verlag Die Brotsuppe. Ich habe leider, weil jetzt auch die Zeit ein bisschen knapp war, ich hatte mir das eigentlich vorgenommen. Ich wollte eigentlich wissen, wieso heißen die so?
Soll ich das sagen?
Weißt du das?
Ich weiß nicht, warum der Verlag so heißt. Ich weiß aber, ich kenne die Geschichte der Brotsuppe.
Die Möchtest Geschichte der Brotsuppe?
Ja, möchtest du die hören?
Ja, kannst du gerne erzählen. Ja.
Das war Zeit der Reformation, 15. Jahrhundert.
Ja.
Und da haben sich die Nordschweizer und die Zürcher, glaube ich, auf einem Schlachtfeld, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau,
ja.
die haben sich auf einem Schlachtfeld getroffen und sind zum Krieg aufgerufen worden.
Ja. Die haben ja Krieg in der Schweiz oder was?
Ja, ja, genau. Rund um die Reformation. Nee, hier, ja. Es ging natürlich um Glaube, wie in dieser Zeit, das ist die Geschichte ein bisschen auch von Zwingli, von dem einen Reformator aus der Schweiz. Mhm. Und es gab eine Schlacht auf einem großen Feld, da steht heute ein Kloster, also daneben steht ein Kloster. Und die haben herausgefunden, die Soldaten, dass die Oberen, also die Generäle und die Politiker, sich eigentlich noch gar nicht so richtig geeinigt hatten. Und dann haben die sich zurückgezogen, dieses Kloster, und haben quasi gesagt, fangt ihr schon mal an zu kämpfen. Und das haben die Schweizer nicht getan. Sie haben sich alle hingesetzt und haben sich Brotsuppe besorgt. Und das war damals eine Suppe, Brot und Suppe halt einfach. Und da haben sie gemeinsam Brotsuppe gegessen. Und das ist die Friedenssuppe in der Schweiz seitdem. Und wenn man diese Geschichte hört, das war ein ziemlich cooler Pastor, der uns damals diese Geschichte erzählt hat. Das war auf einem Dreh, Tatort der Reformation. Und der hat uns erzählt, das ist, wenn man das versteht, wie die Schweizer Soldaten sich da verhalten haben, weiß man, warum die Schweizer so sind und dass die niemals in der EU sein würden. Die können nicht akzeptieren, dass es Menschen gibt, die über ihr Schicksal entscheiden.
Ja.
Die müssen da selber drüber entscheiden. Deswegen auch die ganzen Abstimmungen, die Wahlen und so weiter. Sie stimmen hier über alles ab. Und das ist genau deren Mentalität und das brauchen die.
Ach, cool.
Ja.
Alles klar.
Das musste ich jetzt kurz erzählen, weil dieser Verlag so heißt. Der wird damit irgendwas zu tun haben, würde ich mal sagen.
Ja, das kann sein. Das kann sein.
Jetzt geht's aber zum Boss.
Hätte ich das bloß mal gefragt.
Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Aber ich weiß, was die Brotsuppe ist. Also, es geht um Bruce Springsteen.
Genau, es geht.
Ich habe so viele Biografien über ihn gelesen. Und es gab auch mal ein Buch, das hieß, Was würde der Boss tun? Das habe ich aber irgendwie nie gelesen.
Ich habe übrigens im Zuge dieser Geschichte endlich verstanden, warum er der Boss heißt.
Sag mal.
Das hängt. Ich sag's gleich.
Ja, okay.
Ich sag's gleich.
Okay, erzähl.
Weil das ist ja zu nah auch schon wieder im Buchinhalt.
Jetzt ganz gespannt,
was ja, genau.
du da zu erzählen hast.
Ja, also Grande Fine geschrieben, ist ein Ort in der Schweiz. Dort, das spielt nicht dort, aber da kommt der Protagonist her. Der Protagonist, das ist Jérôme. Jérôme ist so 30 Jahre alt. Und er hat gerade das Diplom an einer Filmschule gemacht und hat sich jetzt vorgenommen, einen Monat lang in die USA zu reisen. Das ist für ihn das Mutterland des Kinos. Aber die Reise hat einen Zweck, einen ganz bestimmten, denn er will versuchen, seinen verschollenen Vater nicht zu finden, sondern ihm irgendwie nahe zu kommen. Denn der Vater, der ist ein großer USA-Fan, der hat die USA immer geliebt und Jérôme hat so die fixe Idee, dass sein Vater sich möglicherweise dorthin abgesetzt hat, um ein glücklicheres Leben dort zu führen als in Grand Fin. Denn der Vater gilt als verschollen. Er nimmt sich jetzt also vor, nach Amerika zu reisen, weil er will da so die Momente erleben, die seinen Vater glücklich gemacht hätten. So, das ist so sein Ziel. Und die Frage ist, kann man das eigentlich nachvollziehen? Also kann man das nachvollziehen? Kann das ein Motiv für eine einmonatige USA-Reise sein? So nach dem Motto, ja, ich will da irgendwie meinem Vater so näher kommen. Ich will ihn nicht finden, aber ich will so das erspüren, was ihn glücklich gemacht hätte. Das bin ich ihm irgendwie schuldig, so ungefähr.
Also das ist eine interessante Frage,
ja.
die du da stellst. Also ich weiß, dass meine Oma gegen ihr Lebensende mit mir nach Australien wollte. Leider ist es zu dieser Reise nie mehr gekommen,
ja.
weil ein verschollener Bruder von ihr in Australien gelebt hat und sie ja. nie wieder was von dem gehört hat. Und sie dachte, sie geht ihn da jetzt suchen. Das war natürlich ein bisschen naiv,
ja.
aber sie wollte eigentlich sehen, wie hat denn der da gelebt. Sie war aber da schon weit über 80, als sie diese Idee entwickelt hat. Ich weiß es nicht. Es kommt aufs Verhältnis an zwischen denen eigentlich, oder?
Ja, das Verhältnis war so mittel, weil der Vater war auch nicht so besonders gut drauf, aber er hat sich schon, also es gab da schon irgendwie so ein Verhältnis zwischen Vater und Sohn, das kann man schon so sagen. Also es war erst keine Katastrophe oder so, ja, aber es war jetzt auch nicht die überschwängliche Liebe und es war jetzt auch nicht so, Vater ist verschollen und für den Sohn ist eine Welt zusammengebrochen. So war es auch nicht. Ich habe das jetzt für mich eher so interpretiert, weil das zu Hause nicht so ganz einfach war mit dem Vater aus verschiedenen Gründen, dass es fast schon eine Erleichterung für die Familie war, dass er weg war, so merkwürdig die Umstände auch waren zu dem Zeitpunkt. Der Vater ist nämlich auch Bruce Springsteen-Fan. Und
guter Mann.
Er liebt insbesondere das Album, da bin ich vom Glauben abgefallen, Nebraska.
Ja.
Und als ich das gelesen hatte, hatte ich gedacht, das muss ich lesen. Weil ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, ich hatte damals einen sehr guten Schulfreund.
Ja.
Und wir haben auch viel Musik gehört zusammen. Damals waren 80er waren ganz groß. Wir haben viel Depeche Mode gehört, Tears for Fears auch so, kann ich mich noch dran erinnern. U2, ich habe so U2 so mitgebracht.
Ja, du bist ja ein riesen U2-Fan gewesen. Ja,
in diese Freundschaft. Das war noch so, wir waren super jung noch, das war noch so, ne, also man wohnte noch bei den Eltern und da ging immer die Tür auf, die Mutter hat immer für uns so einen Obstteller gemacht. So,
ach, wie schön.
Ja, fand ich total nett. Und die kam dann eines Tages zu mir, hat mir so ein Album mitgebracht und meinte, wenn du mal was anderes hören willst, Bruce Springsteen, Nebraska, das weiß ich noch, wie sie mir das Album vorgeschlagen.
Und wie hat es dir gefallen?
Ja, also das war was für mich was völlig anderes. Ich dachte, wow, was ist das für eine Musik?
Ja, ja. Und ein Album, was er ja nur wo er sich selbst nur mit der Gitarre begleitet, für
richtig,
die
genau.
ganz, ganz wenigen Menschen, die dieses Album nicht kennen, aufgenommen in seinem Schlafzimmer. Und man hört sogar noch den Stuhl knarren ab und zu auf dem Album.
Ja.
Ein herausragendes Album.
Und da habe ich verstanden, warum der Bruce Springsteen Boss heißt. Und dadurch habe ich das erst begriffen, weil ich habe mich dann auch damit beschäftigt, wie ist das Album entstanden. Und er hatte das irgendwie auf einer Kassette aufgenommen, die hatte er so bei sich und er hatte ja damals auch schon Manager, also er war ja auch noch nicht, er war ja auch nicht mehr ganz neu.
Ja, John Lennon.
Genau. Und er wollte, das war seine Demokassette, wie Musiker halt arbeiten. Und er wollte, dass seine Band diese Stücke einspielt. Im Prinzip waren es, habe ich gelesen jedenfalls, reichte ja schon für zwei Alben. Ja, so viele Stücke waren da drin.
Ja.
Born in the USA war da, glaube ich, auch schon drauf.
Ja, ja, das stimmt.
Richtig gelesen.
Das war dann das nächste Album.
Ja, genau. Und er war nur total unzufrieden. Also er war nicht so, dass er seiner Band das nicht zugetraut hatte, aber er fand, das klang einfach nicht. Also das hat ihn nicht zufriedengestellt. Und dann hatten sie beschlossen, sie bringen das Album genauso raus, wie es auf der Kassette war.
Ja.
Und da hat er ja alles eingespielt und so wurde erklärt, seitdem wurde er der Boss genannt.
Weil er das so entschieden hat.
Ja, weil er das so entschieden hat und weil er alles eingespielt hat. Und genauso, weil er so diese krasse Entscheidung getroffen hat, entweder so oder gar nicht. Mhm. Und die Aufnahmen mit der Band, die gibt es zwar, sind aber nie veröffentlicht worden.
Ja, das sind Bootlegs, ja. Sehr teure Bootlegs.
Echt?
Ja.
Ich aber man würde da rankommen,
dass es die irgendwo gibt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es gibt mehrere Varianten, warum er der Boss heißt.
Ja.
Es gibt eine für mich sehr schlüssige, logische Variante. Als er früher mit seiner Band unterwegs war,
und
es um die Gage ging, die man sich am Ende des Tages abholte, war er immer derjenige.
Okay.
Dann haben sie gesagt, ey Boss, gib uns die Kohle. Weil er derjenige war, der verhandelt hat. Aber es gibt sicherlich ganz, ganz viele.
Ja.
Aber er ist auch ein Boss. Er ist auch ein Boss in der Band. Er macht einfach klare Ansagen.
Ja. Und darum geht es. Also es geht darum, also der Vater hat ganz viele Dinge hinterlassen. Also was heißt hinterlassen? Ist er einfach verschwunden.
Ja.
Er hat noch eine Schwester, der Jerome, und sie beide mit der Mutter haben dann seine Sachen so sortiert, vieles weggeschmissen. Dann hat die Mutter eine Kiste gepackt, die stand auf dem Dachboden. Und Jerome hat dann da diese Kassette wiedergefunden. Die kannte er schon, die kannte er von vielen Autofahrten. Sein Vater wollte immer im Auto Nebraska hören. Die Kassette lag immer in diesem Wagen. Und es gibt hier so eine schöne Stelle, die das ganz gut beschreibt. Also der Jerome sitzt jetzt eigentlich im Zug, aber erinnert sich zurück an die Zeit, wie das mit seinem Vater war.
An die Autofahrten.
An die Autofahrten. Und diese Strecke, die er da mit dem Zug fährt, die entführt ihn jetzt in die Ebene bis zur Uferstraße, die nach Grand Fin führt. Ein kurzer, genau 7 Kilometer langer Streckenabschnitt. Die einzige richtige Straße hier, sagte der Vater. Die einzige Straße, auf der du den 5. Gang einlegen kannst. Du brauchst nur die Hand am Steuer zu halten und schon hast du Zeit, über 7 Kilometer die Landschaft zu bewundern. Ein kleines Amerika. Und tatsächlich könnte man sich auf der wolkenverhangenen Ebene, auf den 7 Kilometern zwischen Wald und See in Amerika wähnen. Und dann geht es ja weiter. Lange hatte Jerome den Verdacht, dass der Vater am Mittag nur deshalb nach Hause kam, weil es ihm Spaß machte, 4-mal täglich, also 40 Minuten lang, auf der Uferstraße zu fahren, was der Dauer des Nebraska-Albums entspricht.
Toll.
Und das hat der Vater also immer in seinem Auto gehört. Ein alter Seat, da gibt es auch noch nachher noch im Buch noch eine Geschichte zu, die spielt mehr so am Ende. Und der Vater liebt es also, Nebraska hörend in dieser alten Schrottkarre durch die Gegend zu fahren. Das ist ja auch so ein bisschen Thema bei Bruce Springsteen.
Das ist, genau.
Ja, ach ja, genau. Und noch zu Nebraska. Das fand ich auch total interessant. Das war mir auch gar nicht. Ich habe das ja immer nur gehört. Also ich finde auch Bruce Springsteen, wenn man jetzt nicht so gut in Englisch ist, versteht man auch dann natürlich. Eine Story, ich glaube, das ist gleich das erste Stück, handelt von einem Mörder, der mit seiner Freundin 10 Menschen umgebracht hat. Und davon handelt das erste Stück auf dem Album. Das fand ich total krass, das wusste ich alles überhaupt nicht. Und dieser Typ, der mit seiner Freundin 10 Menschen umgebracht hat, zeigt überhaupt keine Reue auch und sagte nur, ja, ich denke, wir haben wenigstens für ein paar Minuten so ein bisschen Spaß gehabt, wir beide. Und er wünschte sich auf seiner Hinrichtung auf einen elektrischen Stuhl, dass seine Freundin in dem Moment bei ihm auf dem Schoß sitzt. Davon handelt der Song. Das habe ich echt nicht gewusst.
Also es sind ja sehr, sehr düstere Texte.
Ja, genau.
Auch auf dem Album ganz besonders. Gibt es auch State Trooper, was mehrfach gecovert wurde.
Ja.
State Trooper ist eins meiner Lieblingssongs von dem Album, wo es eben auch um einen Polizisten geht, der ihn anhält und festnimmt. Und der ist das ganz oft gecovert worden. Unter anderem gibt es eine Version von den Cowboy Junkies.
Ja.
Eine herausragende Coverversion. Würde ich ja wirklich selten sagen, Springsteen Songs sollte man ja nicht covern. aber das ist denen gut gelungen.
Ja. Und ein anderes Stück handelt, glaube ich, davon, dass ein Mann auf dem Highway einen Hund oder irgendwie ein Tier überfahren hat, aussteigt und eigentlich total unter Schock ist und irgendwie in diesem Kadaver da so rumstochert. Ich glaube, das wird Bruce Springsteen sogar beobachtet haben.
Ich hätte mich gern jetzt so ein bisschen vorbereitet auf all das, was du hier so erzählst. Ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich jetzt natürlich auch nicht jeden einzelnen Song...
Ja, ich wollte das auch nicht...
Das so lange her.
Ja, ich wollte das auch nicht hier jetzt jeden einzelnen Song durchsprechen. Das ist ja gar nicht das Thema.
Ja, ja.
Aber mich hat das total, hat das total fasziniert.
Sehr, sehr düster.
Sehr düster. Und also wie man daraus noch einen Song machen kann und Bruce Springsteen macht daraus einen Song. Also das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können.
Nun ist ja allgemein so, dass die Springsteen-Songs von den Inhalten eher düster sind.
Ja,
klar. Also auch wenn alle dazu mitsingen und das toll finden. Aber eigentlich geht es um die Schattenseite von Amerika.
Ja, und viel auch um den kleinen Mann und so.
Genau, um den Arbeiter, so. Genau.
Und davon handelt auch das Buch im Prinzip hier.
Weil der Vater...
Der Vater war Drucker. Der Vater war Drucker, immer ziemlich unzufrieden, hatte Angst, seinen Job zu verlieren. Dementsprechend war auch die Stimmung zu Hause. Und deshalb war das alles ein bisschen schwierig. Und auch die Eltern, Vater und Mutter... Das war ist so eine ganz spröde Beziehung geworden, weil die haben beide auch nicht mehr wirklich so richtig viel miteinander geredet. Und das hat zu Hause die Stimmung schon belastet.
Ja.
Das hat schon, wie man so schön sagt, das hat schon was gemacht
und mit den Kindern. Und die Hauptfigur, wie alt ist der etwa?
Jerome ist 30. Und sein Ziel ist es jetzt, also erstens mal die USA, dann durch die USA zu reisen. Sein großes Ziel ist aber das berühmte Red Rocks Theater bei Denver, wo sie alle aufgetreten sind.
Ja.
Red Rocks, ich weiß noch, U2 hat dort 83, ist dort 83, es gab einen legendären Auftritt im strömenden Regen, die hatten das auch gefilmt, das ist wohl, war auch ein Wendepunkt in der Karriere von U2. Bruce Springsteen selber ist da natürlich auch aufgetreten.
Ja.
Jetzt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, wer jetzt, Sting wird jetzt auftreten dort 2-mal, Sheryl Crow wird dort auftreten in diesem Jahr.
Also ganz
die
Großen.
Die ganz Großen kommen dahin, 10.000 Zuschauer, also etwas weniger als Empire of the Sun sind auch da, also etwas weniger als 10.000
Zuschauer. Die finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, ich auch nicht, Und da fährt er also hin, und um dort eine Monika zu besuchen, die kennt er noch aus dem Studium. Er hat ja in Lausanne studiert.
Was ist denn über den Jérôme bekannt? Ist der verheiratet?
Jérôme hat, wie gesagt, es hat gerade sein Diplom gemacht, hat noch ein bisschen Zeit, um irgendwie einen Job anzufangen.
Also ungebunden,
Komplett ungebunden und hat sich das vorgenommen, einen Monat lang, weil er vermutet, sein Vater kann nur, wenn er verschollen ist, kann er eigentlich nur in Amerika sein.
Ja.
Da will er jetzt hin, um irgendwie das zu sehen, was sein Vater gerade sieht. So, das ist so sein Ansinnen. Und das Buch geht aber, beziehungsweise er will ja auch in Denver ein Konzert von Bruce Springsteen besuchen, schafft es auch, also das macht er auch. Und ganz interessant, er beschreibt das so, dass die Leute, das Publikum, da werden so Schilder hochgehalten von den Lieblingssongs.
Ja.
Und die werden eingesammelt und Bruce Springsteen auf die Bühne gelegt und da spielt die dann
ja,
auch.
Ja, das stimmt.
Das ist bei dir auch, das wollte ich dich so. Nämlich fragen.
Das ist eine wahre Geschichte, das stimmt absolut.
Ja.
Und auch die Band erfährt erst kurz vorm Auftritt, wie das Line-Up ist. Also das Setup von den Songs.
Ja.
Weil er immer wieder die neu herausfordern möchte. Da verändert dann irgendein Song und dann haben sie kaum Zeit, das einzuüben. Und dann will er, dass diese Band funktioniert. Der Boss
halt. Der Boss halt. Was mich sehr gefreut hat übrigens, ist auch, dass es auch Downbound Train auf die Liste geschafft hat.
Toll.
Einer meiner absoluten...
Haben wir schon mal gesagt, glaube ich.
Eines meiner absoluten Favoritenstücke. Auf jeden Fall, das Buch geht allerdings los im Jahr 2007. Also erstmal 2007, da wird nämlich ein Citroën C15 aus dem Fluss geholt. Und das ist das Auto, was der Vater zuletzt gefahren hat für die Druckerei.
Ah, okay. Vielleicht ist er tot?
Ja, eine Leiche ist dort nicht. Mhm. Das stand ziemlich früh fest. Trotzdem wurde der Familie gesagt, also tun Sie sich das mal nicht an, wie wir das Auto da rausholen.
Mhm.
Sie sind aber da und schauen sich das an. Der Vater ist zu dem Zeitpunkt 5 Jahre vorher schon verschwunden. Also war schon 5 Jahre weg. Wie sie jetzt das Auto gefunden haben, wird irgendwie nicht klar. Das wird so, der Roman beginnt halt so. Das Auto wird da rausgezogen. Und ich will jetzt nochmal was dazu vorlesen, weil der Jérôme dachte so, der hat ja mit Film zu tun, also war auf einer Filmschule und sagte so jetzt mal so aus dem Kopf heraus gesagt, Filme zu machen oder Geschichten zu erzählen, das ist wie ein Auto aus dem Fluss hochziehen. So funktionieren Geschichten.
Mhm.
Eigentlich ein ganz schönes Bild. Jérôme steht da mit seiner Schwester Julie und der Mutter Suzanne.
Mhm.
Also die sind, deshalb alles französisch, die leben im französischen Teil der Schweiz. Jérôme ist bleich. Seine klammen Hände stecken in der Daunenjacke. Er denkt nicht wirklich an den vor 5 Jahre verschwundenen Vater. Er stellt sich den Film vor. Die eindrückliche Szene, die dieser Augenblick hergebe. Eine Familie steht am Ufer und sieht zu, wie der Lieferwagen, den der Vater am Tag seines Verschwindens fuhr, aus dem Wasser gefischt wird. Er hat keinen genauen Plot im Kopf, nur das Bild des ruckweise aus der Tiefe aufsteigenden Fahrzeugs. Der Stoßdämpfer fällt in den Fluss zurück, der Auspuff bricht ab, aus den Türen entleert sich schwallweise Wasser. Ein Auto, das nach 5 Jahren als alte, unverdaute Geschichte wieder an die Oberfläche kommt. Es wäre der Anfang oder das Ende von etwas.
Mhm. Aber da würde man ja eigentlich denken, wenn man das so liest, der ist tot, der Vater.
Ja, aber es gibt keine Leiche. Es gibt keine Leiche, deshalb gehen sie davon aus, der ist nach wie vor verschollen und ist irgendwo.
Mhm.
Und dann steht hier noch ein paar Seiten weiter. An jenem Tag versteht Jérôme, dass er Filmemacher werden will. In das Notizheft, das er am ersten Tag seines Studiums der Filmwissenschaften begonnen hat, ein Studium, das ihn, der sich als Macher versteht, langweilt, schreibt er später, Filme machen heißt, alte Autos herausfischen, sie wieder an die Oberfläche holen. Jetzt wollte ich nochmal diese Szene rausholen mit Jérôme und seiner Schwester.
Ja, also er hat ja aber schon den Glauben, dass sein Vater lebt und dass er verschollen ist und
genau,
in Amerika ist.
Richtig.
Okay.
Genau, er erzählt jetzt also seiner Schwester, er will nach Amerika reisen und sie sagt zu ihm, bitte Jerry, mach es nicht wie all diese Idioten, die in die USA wollen, um sich darin zu bestätigen, dass alles dort wirklich so ist, wie sie es im Kino gesehen haben. Das ist doch Blödsinn.
Das ist ein guter Satz.
Ich reise ans Bruce Springsteen-Konzert. Julie schaut ihn erstaunt an. Und du hast uns nichts gesagt? Ich habe gerade ein Ticket gekauft, sau teuer. Er und ich, wir sind dann gleichzeitig in Colorado. Also er, der Vater und ich.
Mhm.
Verdammt, der Vater hätte alles gegeben, um an deiner Stelle dort zu sein. Stell dir vor, Bruce Springsteen in Colorado, du Arsch. Seit ihr Vater verschwunden ist, nennen Jerome und Julie ihn den Vater, wenn sie über ihn sprechen, wie eine weit entfernte Figur. Vielleicht treffe ich ihn dort, wer weiß, sagt Jerome. Dann richte ich ihm einen Gruß von dir aus. Julie lächelt und schaut hinter ihrem Bruder auf, die Lichter der Stadt. Du glaubst immer noch, dass er jetzt dort ist? Wo sonst? Vielleicht wollte er die Orte, die er 1981 mit Mama besucht hat, wiedersehen. Also er war mit seiner, mit den, die Eltern waren, vor ihrer Geburt waren die beiden in Amerika. Jetzt sagt er nochmal, ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber wo immer er ist, ich suche nicht ihn. Ja, was dann? Und dann antwortet er, ein Ort, eine Erinnerung, ein Sound, der mich an ihn erinnert. Genau genommen, willst du seine Träume ausleben? Genau. Und die Landschaften sehen, die er im Kopf hatte. Also darum geht es ihm.
Aber das wirkt ja schon als eine tiefe Verbundenheit zu seinem Vater.
Ja, ja, irgendwo schon.
Ja. Also wenn man das so hört, in jedem Fall.
Ja. Und deshalb fährt er jetzt also nach Amerika. Er fliegt nach Chicago. Und stellt dann auch angesichts der Bahnhofshalle fest, das ist ja gar nicht wie im Film. Also da sind ja auch so einige Filme gedreht worden. In dem Buch steht das dann auch so, ja, okay, das hat überhaupt nichts von dem, wie er sich das so vorgestellt hatte, wie das so. Also seine Schwester hat im Prinzip total recht. Mhm. Und er ist jetzt also da in Chicago am Bahnsteig. Und seine Strecke, die ihm bevorsteht, ist Omaha, Denver, Salt Lake City, San Francisco. Mhm. Also das ist die Strecke, die er mit dem Zug fahren wird. Also er fährt nicht nur nach Denver zum Springsteen-Konzert und da ist die Reise vorbei, sondern er fährt dann noch weiter bis San Francisco, weil er das einfach,
für ihn... Naja, wenn man da ist, dann will man das sehen.
Dann sieht man das durch. Also,
ist ja eine tolle Stadt.
Es ist ein Train-Movie, würde man sagen.
Ach so, ja.
Und der Zug kommt dann auch mit 5 Stunden Verspätung in Omaha an. Mhm. Dort ist er dann so 3 Tage und er fragt sich schon, boah, jetzt schon 5 Stunden Verspätung. Hoffentlich schaffe ich das überhaupt noch zum Springsteen-Konzert. Ne? Also hoffentlich geht das alles gut und so weiter. Und bevor er die Reise antritt, das ist auch so irgendwie ganz witzig, er hat nämlich, bevor er in den Zug steigt nach Omaha von Chicago aus, stellt er fest, er hat seinen Personalausweis, seinen Reisepass im Hotelzimmer vergessen. Und er hat nur noch so ungefähr 20 Minuten Zeit und muss zum Hotel und wieder zum Bahnsteig zurück. Er rennt, rast durch die brütend heiße Stadt. Noch genau 38 Minuten bis zur Abfahrt, also nicht 20, 38 Minuten bis zur Abfahrt. Das GPS rechnet mit 37 Minuten bis zum Hotel und zurück.
Oh Gott.
Berücksichtigt jedoch nicht die Zeit, in der Jerome dem Hotelpersonal erklären muss, dass er seinen Reisepass im Zimmer zwischen Matratze und Lattenrost versteckt hat, so wie er es immer tut, um ihn ja nicht zu verlieren und dort vergessen hat. Und er weiß, dass niemand, weder Putzpersonal noch Einbrecher, je auf die Idee käme, dort etwas zu suchen. Und er, falls er den Pass doch einmal vergessen hätte, wenigstens ganz sicher wäre, ihn dort, vom Bettende ausgezählt, genau dort auf der Höhe der 7. Latte wiederzufinden.
Nerd.
Genau, genau. Und so beginnt also seine Reise. Er rennt zum Hotel. Das Hotel hat komischerweise von selber den Pass gefunden. Mhm. Und also hat er mehr Glück als Verstand, nimmt sich den Reisepass und sprintet wieder zurück und erreicht gerade noch Schweiz, total schweißüberströmt, diesen Zug, um nach Omaha zu fahren.
Sieht er das Konzert?
Er sieht das Konzert,
er sieht das Konzert.
Er schafft es auch, aber wie gesagt, es geht nicht darum, also die Geschichte ist jetzt nicht so, er ist auf diesem Konzert und trifft, oh Wunder, dort seinen Vater.
Ne? Nee. Die Pointe des Buchs, trifft er ihn oder trifft er ihn nicht? Ist klar, dass du es jetzt nicht sagst, aber natürlich fragt man sich das dann.
Ja,
das ist schon die Handlung.
Ja, und es ist eigentlich ist es auch total bescheuert, dass man das denkt, weil ja von Anfang an klar ist, es geht gar nicht darum.
Er sucht ihn ja eigentlich auch gar nicht.
Es geht da gar nicht darum, sondern es geht darum, also irgendwie den Vater irgendwie indirekt so zu erleben. Also da er will das sehen, was sein Vater jetzt gerade sieht, weil er geht fest davon aus, er kann nur in Amerika sein.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Passage in dem Buch, wo er schon darüber nachdenkt, wie sieht mein Vater jetzt aus? Hat er sich den Bart abrasiert? Wie das im Film auch so ist, jemand verändert sich, weil sein Leben gerade eine Wendung nimmt und vielleicht treffe ich ihn ja doch auf dem Konzert und so weiter. Also irgendwie ist die Hoffnung, die schwingt da doch irgendwie so ein bisschen mit.
Ja, ja, okay.
Und das ist die Geschichte. Und ganz schön ist dann auch die Szene, also er kommt dann nachher in Denver an, also er bleibt ein paar Tage in Omaha, fährt dann weiter bis Denver, fährt auch durch total schräge Orte, die ganze Strecke wird dann da genannt. Ist auch eine total schöne Zugfahrt wohl, weil es gibt dann auch einen Panoramawagen, wie man das auch, es gibt auch in der Schweiz Panoramazüge, das ist ja so ein bisschen ähnlich. Bin ich auch schon mal mitgefahren in der Schweiz, ja. Und ja, in diesen Panoramazügen, da erlebt er dann auch so hin und wieder ganz, ganz lustige Geschichten. So, also zum Beispiel halten sie dann so an einer Stelle so an. Also sie fahren ja auch teilweise parallel zum Mississippi, erleben auch eine Überschwemmung. Der Zug muss anhalten, weil er da nicht weiterkommt. Und dann halten sie dann auch mal auf einer Strecke. Sie halten dann auch mal an einer Strecke, wo sie so in der Tour gucken können, sitzen alle da am Panoramawagen. Irgendeiner hat eine Gitarre dabei und spielt da irgendwie so seine Songs. Hat so ein bisschen Lagerfeuerromantik im Zug dann so. Und also das lebt schon sehr von der Atmosphäre auf. Und er hört dann auch immer Nebraska auf sein. Zuerst hat er das immer auf dem Walkman gehört, jetzt auf der Reise hat er das alles in MP3 umgewandelt, weil er will auch, also ich glaube, die Kassette hat schon so einen leichten Fehler, den will er sich unbedingt bewahren, dass er auch diesen Fehler immer hört. Und ich will mal kurz mal vorlesen, wie das ist, als er im Zug Nebraska hört. Also die LP von Bruce Springsteen. Das ist jetzt gerade so, in Omaha ist er jetzt gerade wieder weitergefahren, geht jetzt Richtung Denver. Es ist mitten in der Nacht, es ist stockduster draußen. Und jetzt holt er sein Smartphone raus. Auf seinem Display poppt das Cover von Nebraska auf. Eine schrille Mundharmonika, dann die unruhige Stimme von Bruce Springsteen, unruhig wie die Stimme des Vaters. Die Musik im Kopfhörer, die nächtliche Landschaft und der ratternde Zug entführen ihn weit weg zurück in die Kindheit, als der Vater sagte, Nebraska sei Bruce Springsteens wichtigstes Album. Von allen das Schönste, Klarste und so düster, was wir auch schon gesagt haben.
Ja.
Springsteen spielt alle Instrumente selbst. Für die Aufnahme hat er einen Tascam 144-Rekorder verwendet. Wer es hört, sagte der Vater, öffnet die Fliegengittertür zu Springsteens Haus.
Schön.
Das ist cool.
Das ist schön.
Das ist echt cool, fand ich auch. Das fand ich auch total schön. Schwermütig bietet er dir in seinem Souterrain einen ausgeleierten Sessel an. Einziges Licht in der winterlichen Nacht mitten in den Great Plains, eine schwache Glühbirne an der Decke. Er bringt dir ein Glas Wasser, kein Alkohol. Der Boss lebt wie ein Mönch, als einfacher Mensch und erzählt dir während deines 40-minütigen Besuchs allerlei miese und aussichtslose Geschichten über versperrte Horizonte oder vom allgegenwärtigen Horizont. Es gibt dort nur den Horizont und dich. Und der Horizont ist so weit und so groß, dass er dich erdrückt oder verschluckt. Der Boss spricht dich in jedem Lied an. Er nennt dich immer Mister oder Sir.
Stimmt.
Das ist die beste Plattenrezension, die ich je gelesen habe.
Ich bin richtig versunken gerade in dem, wie du es gerade gelesen hast. Aber das geht mir natürlich auch echt ans Herz.
Ja, das glaube ich.
Weil er für mich nun mal der Größte ist und toll.
Ja.
Interessant, dass du so ein Buch ausgräbst.
Ja. Ich will jetzt auch gar nicht noch mehr davon erzählen. Also in Denver, wie gesagt, das Konzert findet statt. Er ist auch auf diesem Konzert. Er besucht dort die Monika, die er kennt zwischen den beiden. Entwickelt sich auch so ein bisschen was. Mhm. Und da sind wir so mehr oder weniger in der Mitte des Buches. Und der Jerome sagt auch, in Amerika wird alles zu einem guten Film. Mhm. Ist so ein bisschen widersprüchlich, finde ich, weil auf der anderen Seite sieht er ja Chicago, wie es da aussieht. Er kennt das nur aus dem Film und irgendwie ist es gar nicht wie in einem guten Film. aber naja, so ist halt dieser Jerome, der gerade so die Filmschule hinter sich gebracht hat.
Ich habe das Gefühl, ein ziemlich ruhiges Buch ist es.
Ja, total. Es lebt sehr von der Atmosphäre.
Ja.
Natürlich geht es auch viel um die Zeit, wie war das mit seinen Eltern, dieser Vater, wie hat sich der Vater auch verändert, was hat das mit der Familie gemacht. Wie geht seine Schwester damit um, im Gegensatz zu Jerome? Also das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Und er kommt dann auch nach der Reise wieder zurück in die Schweiz, nach Hause, auch zu seiner Mutter. Und da nimmt das Buch dann nochmal so eine Wende auf. Und aber das ist schon richtig. Das Buch lebt mehr von Atmosphäre.
Ja.
Mehr von diesem Amerika, sich das mit dem Zug erschließen, die Nächte in diesem Zug und diese Suche, nicht nach dem Vater selber, sondern diese Suche nach irgendeinem gemeinschaftlichen Gefühl, was beide miteinander verbinden könnte. Mhm. So, darum geht es eigentlich. Und so ein Buch liest man nicht alle Tage, finde ich.
Es klingt schön.
Ja.
Es klingt, ist, glaube ich, einfach ein echt schönes Buch.
Richtig, genau. So. Genau so muss man das sehen. Mhm. Es ist auch jetzt nicht sonderlich dramatisch. Es ist auch nicht so, dass er auf dieser Eisenbahnfahrt richtig mega schräge Sachen erlebt die ganze Zeit. Nur weil er jetzt tagelang in dieser Bahn sitzt. So ist es nicht. Ne? Sondern es geht wirklich um das, so wie ich das eben beschrieben habe.
Ja.
Und was ich halt so toll daran finde, natürlich habe ich dann auch Red Rock. Da hat es bei mir gleich geklingelt. Ey, ja, sag mal, da war irgendwas mit U2 und so. Ja. Und dann fängst du wieder an zu recherchieren. Und dann, dieses Amphitheater da bei Denver irgendwie. Also das sind so Sachen, die ich selber auch nicht so wusste. Ich wusste nur, da gibt es eben diese berühmte Konzertlocation. Aber dass das wirklich so was ganz Besonderes ist, ein Theater, was in den Fels gehauen wurde. Ja. So allein darüber kann man schon wieder drei Romane schreiben, so ungefähr. Ja. Das ist wirklich irre.
Ja.
Und das ist auch so das Schöne an diesem Buch. Also einmal dieser Bezug zur Musik, Bruce Springsteen, Nebraska, wo es bei mir sofort geklingelt hat, weil ich auch so ein ganz eigenes Verhältnis zu dieser Platte habe, auf die ich so normal nie gekommen wäre.
Ne? Jeder, der die hat, hat irgendwie ein Verhältnis zu diesem Album.
Ja, das glaube ich.
Das glaube ich. Ja. Interessante Buchvorstellung, finde ich.
Ist das eigentlich dein Lieblingsalbum, Nebraska,
von ihm? Nein, mein Lieblingsalbum ist Born to Run. Mit Thunder Road und Jungle Land und so weiter.
Ja.
Von 79. Das ist noch ein bisschen älter. Und da ist unter anderem natürlich auch Born to Run drauf, der in England zum besten Song aller Zeiten gewählt wurde.
Ehrlich?
In England.
Ich weiß nur,
die Beatles, Oasis und Smith.
Friends of Hollywood haben den gecovert.
Ja, das war furchtbar. Fürchterlich. Ich hasse diese Version. Ich hasse sie abgrundtief. Ich könnte so durchdrehen. Als ich das gehört habe, ich fand das so furchtbar. Ich hatte gar nichts gegen die eigentlich, aber seitdem hasse ich die.
Ja, hier ist alles gut.
Wunderbar.
Ja.
Und uns geht's gut.
Nein. Wir fühlen uns hier super wohl. Das ist ganz toll hier an diesem Platz.
Ich habe darüber gerade nachgedacht. Also Thunder Road ist für mich der beste Song aller Zeiten. Also wenn du mich auf einen Song festnageln müsstest, dann wäre es das.
Ja.
Obwohl mein Lieblingszitat von Bruce Springsteen aus dem Born in the USA Album ist, in dem Song No Surrender, da singt er nämlich We learned more from a three-minute record than we ever learned in
school. Richtig.
Und das war mein Lebensmotto.
Ja. Das ist die,
den liebe ich, diesen
das Satz. Das ist die Überzeile eines Songs, genau. Nee, ich wollte nämlich noch mal ganz kurz, weil das wollte ich nicht vergessen, noch mal eben ein, zwei Takte noch über den Autor.
Ja, mit dem war es mal nichts bisher, stimmt.
Ja, genau. Der Autor kommt aus der Schweiz, Schweizer Schriftsteller, ist 36 Jahre alt.
Ach, so jung.
36 Jahre,
ja. Und er steht auf Nebraska.
Ja, lebt in Lausanne.
Das ist ein Album von 1982, da war er noch nicht mal geboren.
Da war er noch nicht mal geboren. Hat Literaturwissenschaften studiert an der Universität Lausanne. Ist auch Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut, wo es gar nicht, dass es das gibt. Hat bisher einen Roman geschrieben, Schumacher heißt der.
Aha.
Hat dafür schon Preise bekommen und für Grand Fin wurde er in diesem Jahr mit dem Schweizer Literaturpreis geehrt.
Oh,
ja,
toll.
Auch komisch, ne? Gerade erst erschien der Roman und schon Literaturpreis dafür bekommen.
Ja, das stimmt. Das ist komisch.
Ja, ein hochdekorierter Schriftsteller.
Ja, toll. Schöner Tipp.
Ja.
So, deiner fährt Bahn die ganze Zeit. Das finde ich natürlich echt schräg. Wir haben vorhin über TGV gesprochen. Dann erzählst du mir hier ein Train-Movie oder ein Train-Book. Und ich habe auch ein Train-Book mitgebracht.
Ja.
Es geht heute um Züge bei uns.
Ich wollte noch kurz eine Story erzählen.
Ja, gerne.
Ich war ja auch gerade mit dem Zug unterwegs nach Frankfurt zu einem sehr guten Freund von mir, den ich hier schon oft erwähnt habe. Und jetzt wird es echt strange. Wir haben uns... er hat mich dann abgeholt am Bahnhof und wir hatten dann so zusammengesessen und ich hatte dann so gesagt, eigentlich bräuchte ich mal wieder wertigere Koffer. Irgendwie so, am besten Hartschale irgendwie. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen über Koffer unterhalten, weil er da auch so ein Faible für hat irgendwie. Und dann hatten wir noch, dann sind wir so ins Albern, ins Rumalbern gekommen. Ja, aber man muss das Prinzip Koffer sowieso völlig neu denken. Und dann haben wir uns irgendeinen Scheiß ausgedacht. Damit gehen wir zur Höhle der Löwen und so und haben uns selber über uns selber tot gelacht. Am nächsten Morgen um 8:30 bekomme ich eine Mail, wo mir von irgendeiner Adresse Koffer vorgeschlagen.
Nein.
Ja, ohne Scheiß.
Ja, so ist es halt. Die Dinger hören halt immer zu.
Ja, hören die zu? Ja. Oder bin ich getrackt worden, weil ich auf der Bahn, weil ich gereist bin?
Die hören immer zu.
Weil ich habe mein Ticket online gekauft. Werden da vielleicht irgendwelche Daten dann weitergegeben?
Es werden überall Daten irgendwo weitergegeben. Du musst nur deine Facebook- oder Insta-App noch offen haben und es wird alles getrackt.
Aber ist das nicht schräg?
Es ist total schräg und es ist furchtbar natürlich. Es ist absolut furchtbar.
Die Mail auch ganz seltsam. Ne? Ohne Anschreiben, ohne alles, nur der Link, dass du schon in der Vorschau gesehen hast, ein Kofferfoto.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Wo du draufklicken sollst, hier.
Das würde jetzt zu weit führen. Ich könnte dazu was erzählen.
Ja.
Kann ich auch eben machen. Und zwar habe ich mal ein Buch von Ranga Yogeshwar gelesen. Das heißt Letzte Ausfahrt Zukunft.
Ja.
Ein sehr empfehlenswertes Buch. Und da geht es unter anderem darum, dass man immer sagt, naja, ist doch egal, dann weiß halt Facebook oder wer auch immer, was für Musik ich gerne höre. Dann wissen die halt, dass ich mir einen Koffer kaufen will. Das ist auch uninteressant. Interessant sind die Kombinationen. Und da gibt es ein Beispiel, dass wenn du dein Handy immer dabei hast und es wirklich immer zuhört, dann weiß dein Handy zum Beispiel, wie lange putzt du dir die Zähne abends. Mhm. Wenn du jetzt nur 30 Sekunden deine Zähne putzt, könnte das wiederum eine interessante Information für deine Krankenkasse sein. Und dazu wird es, wenn solche Daten eben ausgewertet werden. So, warum hast du Anrecht auf Zahnersatz, wenn du dich nicht um deine Zähne kümmerst? Fand ich interessant, als Beispiel, als Herleitung.
Ja, krass.
Ja. Darüber könnten wir jetzt ewig reden, aber wir sind in diesem ruhigen Strom der Bahnfahrt. Und ich habe, ich glaube, unseren Hörern muss man Daniel Glattauer nicht vorstellen.
Nein.
Ein Österreicher, ein Wiener, soweit ich weiß.
Ich glaube, der hat gut gegen Norwegen geschrieben.
Ja, ich glaube, gut gegen Norwegen. Und alle sieben Wellen hat er auch geschrieben. Haben wir so oft drüber gesprochen, brauchen wir nicht. Du hast das letzte Buch von ihm vorgestellt.
Richtig.
Und ich habe jetzt mir das neue vorgenommen. Und ich glaube, wir müssen immer Daniel Glattauer vorstellen. Wenn er ein Buch macht, müssen wir es vorstellen.
Ja, das sind wir ihm schuldig.
Das sind wir ihm schuldig, ja.
Ja, genau. Er hat uns schließlich inspiriert zu diesem Podcast.
Und ich habe dieses Buch beim Verlag bestellt. Ich habe es nicht gekauft. Mhm. Und es kam, so wie Anna O. letztes Mal, wo es eine Schlafmaske dazu gab, kam mit einem Kartenspiel. Es gab ein Gummi, so ein Gummiband.
Ja.
Und da war dieses Kartenspiel drumherum. Ich habe mich gefragt, was ist denn das für ein Kartenspiel? Ja. Und habe noch so überlegt, gucke ich vorher schon rein? Also man wusste ja, es geht in diesem Buch, in einem Zug, um einen Protagonisten, einen Schriftsteller, der auf einer Fahrt zwischen Wien und München eine Frau kennenlernt, mit der er sich die ganze Zeit unterhält.
Ja.
Wo Daniel Glattauer nämlich genau das ausspielen kann, was er am besten kann, das sind Dialoge. So.
Richtig,
die in die Tiefe gehen und die großartig sind.
Ja.
Und in diesem Kartenspiel, das ist eigentlich so ein Frage-Antwort-Spiel. Und ich hatte erst überlegt, wann baue ich das denn hier in unserem Podcast ein? Und ich habe mir überlegt, ich fange jetzt damit an.
Okay.
Und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die auf diesen Karten stehen. Wahrscheinlich kann man, vielleicht kann man das sogar kaufen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Welches war das bisher beste Gericht aus dem Bordbistro?
Ich esse da ja nie.
Nee.
Ich esse da nie.
Ich schon und es schmeckt eigentlich nie.
Kann ich nicht sagen.
Und dann geht es auch natürlich um Literatur, weil die Hauptperson, ein gewisser Eduard Brünhofer, ist Autor. Also geht es auch um eine um Bücherfragen.
Ja.
Welches Buch würden Sie gerne noch einmal zum ersten Mal lesen?
Boah, da gibt es echt viele.
Da gibt es viele, finde ich auch.
Ich würde sagen, um es nochmal erwähnt zu haben, Gut gegen Nordwind. Ich beneide jeden, der das zum allerersten Mal liest.
Stimmt, das würde ich auch gerne nochmal lesen.
Also,
ja, das stimmt. Aber man muss es zum ersten Mal lesen.
Ich beneide wirklich jeden, der das noch nicht gelesen hat und der es jetzt zum ersten Mal liest. So geht es mir auch bei Vincent von Joey Goebel.
Ja, stimmt.
Das würde ich auch gerne nochmal zum ersten Mal lesen. Stephen King, Das letzte Gefecht, würde ich auch gerne nochmal zum ersten Mal lesen. Stephen King, Der Musterschüler, würde ich auch gerne nochmal zum ersten Mal lesen.
Gibt schon einiges.
Ja, ne? Das ist, ja. Da kann ich viel mehr zu sagen als zum Essen im Bordrestaurant. Snickers hat mir da am besten geschmeckt, glaube ich.
Hat so original geschmeckt. Und es geht in diesem Buch darum, dass er eine, wie gesagt, eine Frau kennenlernt in einem Abteil und die ins Gespräch kommt. Und da finde ich die nächste Frage sehr logisch.
Ja.
Woran könnte ihr Gegenüber im Zug erkennen, dass sie ihn, sie interessant finden?
So. Woran könnte
guckt
die
man
das?
Immer mal so rüber?
Ja, anders geht's ja nicht.
Ja, man muss an den Blicken eigentlich. Ne?
Ja, an den Blicken, ja.
Was ist Ihnen in den letzten Jahren mehr, weniger wichtig geworden? Gibt es etwas, was in deinen letzten Jahren dir wichtiger geworden ist, worauf du mehr Wert legst? Das sind alles Fragen, die musst du ja gleich beantworten in dem Buch.
Ach so, das ist...
Das sind so Dinge, es geht, also, geht ans Eingemachte. Es geht um ein tief psychologisches Gespräch, hoch unterhaltsam, im Wesentlichen um die Liebe.
Also ich glaube, mir ist wichtiger geworden, meine ein bisschen mehr relaxing zu achten. Also das, also ich habe schon mal, was ich früher sonst nie gemacht habe, auch schon mal Sachen wieder abgesagt, weil ich gemerkt habe, das wird mir zu viel. Mhm. Obwohl ich mich eigentlich gerne verabrede und gerne auch dann auch mal woanders bin, aber tatsächlich, ich glaube, da achte ich mehr drauf, dass ich sage...
Ist dir also wichtiger?
Ja, oder? Nee, lass uns das mal nicht nächste Woche machen, da habe ich schon das und das. Ich glaube, das wird mir zu viel.
Ja. Gut.
Glaube ich.
Mir ist, glaube ich, wichtiger geworden, meine Zeit sinnvoll zu nutzen.
Ja.
Ich frage mich ganz oft, warum gucke ich mir das jetzt gerade im Fernsehen an? Warum fange ich an, dieses Buch zu lesen? Warum mache ich das? Mhm. Und da ist ganz oft die Antwort, eigentlich weiß ich es nicht und dann lasse ich es auch. So, ich hasse Zeitverschwendung, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, das ist bei mir so eine Sache. Zwei habe ich noch.
Ja, okay.
Wie geben Sie jemandem zu verstehen, dass Sie sich nicht mehr mit ihm oder ihr unterhalten wollen? Das ist super, oder?
Oh.
Ich finde das richtig eine gute Frage.
Da muss man echt immer sich selber so reflektieren auf eine Art und Weise, wo man nie drüber nachdenkt. So drüber
nachdenken. Was mache ich denn dann? Wechsle ich das Thema und so, ich muss dann mal.
Ich schalte ab, also ich schalte auch sichtbar ab.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel an jemanden gerate, egal ob Mann oder Frau, das können beide sehr gut, auch wenn Frauen das jetzt nicht so gerne hören, mir die Welt zu erklären.
Mhm.
Mir irgendwie Zusammenhänge plötzlich erklären zu müssen, wo sie dann immer glauben, das weiß der bestimmt noch nicht.
Ja.
Dann schalte ich sichtbar ab und antworte nur noch so mit so Grunzler und so irgendwie so und fange dann auch irgendwo woanders dann auch so hinzugucken, anstatt direkt zu sagen, wissen Sie was, hören Sie bitte auf, mir die Welt zu erklären, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf.
Gut.
Ich wüsste aber nicht, wie ich das höflich formulieren sollte.
Nee, kann man ja nicht. Kann man ja im Grunde.
Wie machst du das denn? Also wenn du dich nicht mehr unterhalten möchtest...
Ich habe das mal, erlebt, saß ich in einem Taxi in Köln, nachts. Und der ist über die Brücke gefahren, über diese Rheinbrücke.
Ja.
Und da lief ein Schwarzer und hat gesagt, wo geht der denn schon wieder klauen? Hat der Taxifahrer gesagt. Da habe ich zu ihm gesagt, ich habe dann kurz gedacht, ich steige jetzt hier sofort aus auf dieser Brücke. Es war aber saukalt, es hat geregnet und dann ist so die Bequemlichkeit spielt auch eine Rolle. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich möchte bitte, dass Sie mich nie wieder ansprechen. Ich möchte kein Wort mehr mit Ihnen reden. Und dann hat er, weiß ich noch genau, da hat er ganz laut Musik angemacht und es war Marius Müller-Westernhagen. Der arme Mann kann da jetzt wirklich nichts für. Aber ich weiß es irgendwie noch so. Und dann habe ich mich auch in der Ecke aussteigen lassen, weil ich Ausgrenzung und Rassismus zutiefst ablehne.
Ja, das finde ich ganz stark. Ne?
Naja, das habe ich ihm gesagt. Aber eigentlich wäre die Reaktion gewesen, ich fahre hier nicht länger mit Ihnen Auto. Lassen Sie mich raus. Und da war ich nicht konsequent genug. Okay, letzte. Über welches Thema würden Sie mit einer fremden, sympathischen Person, die in Ihrem Zugabteil sitzt, am liebsten reden? Auch nicht zu beantworten eigentlich.
Wenn ich jetzt der Schriftsteller wäre, würde ich ihr jetzt die Gegenfrage stellen, woher wollen Sie denn wissen, dass ich Sie sympathisch finde? Aber nochmal, wie war die Frage nochmal ganz kurz? Über welches Thema?
Über welches Thema würden Sie mit einer Ihnen fremden, sympathischen Person die in ihrem Zugabteil sitzt, am liebsten reden?
Ach, über welches Thema am liebsten?
Ja, wenn du dir ein Thema aussuchst. Du willst mir, also im Grunde ist der Mensch, der da sitzt, dir sympathisch und du würdest anfangen, würdest mit einem Gespräch anfangen. Worüber am liebsten? Ah, nicht zu beantworten eigentlich, ne?
Worüber am liebsten? Also wenn der mir sympathisch ist.
Man würde ja immer anfangen, ja, wo geht's denn hin? Wo fahren Sie denn hin?
Ja, ja, klar. Was machen Sie so?
Ja.
Aber wenn einem jemand sympathisch ist und... Boah.
Das ist jetzt die Überleitung zu dem Buch
eigentlich. Okay.
Und vielleicht fällt dir dann was ein dazu. Es geht um einen Eduard Brünnhofer und Katrin Meyer. Die beiden sitzen in einem Abteil zwischen Wien und München, etwa eine Strecke von 4 Stunden, ein bisschen länger.
Von vornherein sitzen die beiden? Oder
die, ja, die sitzen zusammen, die sitzen beide in dem Zug, in dem Abteil.
Okay, man weiß nicht, wer zu wem da eingestiegen ist.
Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, weil es keine Rolle spielt. Und die beiden kommen ins Gespräch. Und man muss vielleicht sagen, die Katrin ist Physio- und Psychotherapeutin vom Beruf. Das kommt relativ schnell raus. Und er ist Schriftsteller. Er ist ein erfolgreicher Schriftsteller, hat viele Liebesromane geschrieben, hat aber jetzt sehr lange nichts mehr geschrieben. Und er geht halt auch davon, er wird auch oft erkannt, weil er ein ziemlicher Star ist. Da kommt, glaube ich, schon so ein bisschen so die erste autobiografische...
Ja, wie häufig. Szene. Schriftsteller thematisieren ja häufig... Spielt.
Und du magst ja besonders gern, wenn Schriftsteller über Schriftsteller schreibt.
Ja, genau. Die Literatur thematisiert sich selber. Immer schön, immer
also,
sehr schön.
Also die beiden sitzen da und er sagt, bevor sie jetzt hoffentlich bald zu reden beginnt, habe ich noch kurz Gelegenheit, mit dem Kopf anderer Fahrgäste zu zerbrechen und frage mich, ob uns für Vater, Tochter, Ehemann, Geliebte, Vertrauens... Man Junior-Chefin oder Brünnhöfer Shootingstar halten. Die dritte Variante wäre mir am liebsten. Okay, wenn ich ehrlich bin, die vierte. Also, willst du es jetzt wissen, fragt sie mich. Was? Willst du wissen, was mich an dir so beschäftigt? Ja, richtig, das war unsere Ausgangssituation. Klar, sag schon. Es ist der große Unterschied zwischen uns. Der große Unterschied zwischen uns? Ehrlich? Nur einer? Mir fallen auf Anhieb mehrere ein. Alter, Geschlecht, Figur, Frisur. Welchen Unterschied meinst du? Wie wir leben. Unterschiedlich. Ja, wahrscheinlich. Und ich denke dabei weder an die Morgengymnastik noch an die Champions League spätabends. Ich meine, ich lebe mehr oder weniger allein. Und du bist seit einer Ewigkeit in... Ich muss vielleicht kurz sagen, die Katrin ist Single, ne?
Ja.
Sag jetzt bitte nicht in festen Händen. Liiert. Das ist für mich unvorstellbar. Was? Das ganze Programm. Was für ein ganzes Programm. Dass zwei Menschen, die zusammenleben, miteinander zu bestreiten haben, sagt Katrin. Das schreit nach erstens, zweitens, drittens. Erstens ist das ganze Leben im Grunde ein ganzes Programm. Zweitens kann man das Programm gestalten, wie man will, sofern man auf dem richtigen Flecken der Erde zur Welt gekommen ist. Drittens ist man frei, das Programm für sich allein zu gestalten oder mit anderen Personen beides hat seine Vor- und Nachteile. Das war mein faires Angebot auf ein Unentschieden der Lebensform. Katrin nimmt es natürlich nicht an. Was ist der Vorteil, wenn man ein Programm mit jemandem Zweiten gestaltet, der sich ja ganz andere Vorstellungen von der Programmgestaltung hat, fragt sie. Dass man auch Sendungen sieht, die man sonst nicht gesehen hätte. Dass man Dinge lebt, die man allein nicht leben würde. Das ist bereichernd. Oder erschreckend, sagt sie. Weil man Sendungen nicht sehen kann, die man gerne gesehen hätte. Weil man Dinge nicht leben kann, die man gerne leben würde, sagt sie. Und so geht es halt die ganze Zeit. Sie stellt ihm Fragen. Sie sagt auch, sie kennt ihn als Autor nicht.
Ja.
Er versucht ihr dann ein bisschen zu erklären, worum es geht, aber sie weiß, es gibt ihn und sie sagt auch irgendwann an einer Stelle, sie hätte mal eins der Bücher quer gelesen, was eine Riesenbeleidigung natürlich ist für einen Autor. Das willst du natürlich nicht hören. Und die beiden kommen ins Gespräch und sie fängt an, ihm wirklich immer unangenehme Fragen zu stellen und immer so darauf einzugehen, was er denn so geschrieben hat und warum und so. Ja. Man muss sagen, der Eduard Brünnhöfer sagt sehr schnell, er ist verheiratet mit Gina, die liebt er sehr und hat eine Tochter Tanja. Und was man so rausfindet, ist, er macht eigentlich in der Öffentlichkeit, erzählt er nichts über seine Familie. Er ist eher zurückhaltend.
Was ja auch verständlich ist.
Was
machen
verständlich
viele.
Genau,
ja.
Genau. Und die Katrin, die bohrt aber die ganze Zeit, man hört ja, hat ja eben schon so ein bisschen gehört, sie hat halt keinen Freund, sie hat keinen Mann. Sie hat aber so eine Affäre, mit der trifft sie sich jetzt auch in München, um Sex zu haben. Diese Affäre, dieser Mann, mit dem sie sich trifft, der ist eigentlich verheiratet und betrachtet sie auch so als Affäre. Und das ist für den Eduard Brunhöfer gar nichts. Der sagt, er liebt seine Frau und er hat sie auch noch nie betrogen, das erzählt er auch alles. Und der ist sehr ehrlich und ist von dieser Katrin auch oft genervt.
Ja.
Und sie stellt ihm dann halt so Fragen und so was ganz Typisches. Sie will halt wissen, wie schreibt er? Wie tickt er eigentlich? Und es gibt hier so eine Szene, wo man das sehr schön sehen kann. Da merkt man so, dass die Katrin, die hört halt nie auf. Die stellt immer noch eine Frage und noch eine. Und wird auch immer so unangenehm.
Sagen Sie mal, Herr Autor, wo bekommen Sie eigentlich immer Ihre Einfälle so hier?
Ja, genau. Es gibt so 5 No-Go-Fragen, die sind auch da. Das ist Frage 1, die er hasst. Genau, die du gerade sagst.
Ja, natürlich.
Sie sagt jetzt, ne? Wie ist das bei dir, wenn du so eine intime Liebesszene schreibst? An wen denkst du da? Hm. Da genehme ich mir jetzt einen Sonderschluck Rotwein. Denn diese Frage hat mir tatsächlich noch nie jemand gestellt. Ich denke an meine Figuren, ich versetze mich in ihre Situation, ich versuche mich in sie hineinzuführen, wie immer. Aber es sind letztendlich deine eigenen Gefühle. Natürlich, ich habe nur meine eigenen Gefühle, ich verfüge nicht über die Gefühle anderer, ich bin kein gefühlsübergreifender Außerirdischer. Wenn du also über einen Mann schreibst, der zum Beispiel gerade sexuelle Gefühle gegenüber einer Frau hat, dann sind es deine eigenen sexuellen Gefühle. Ich halte an dieser Stelle fest, dass ich nicht in der Absicht in den Zug von Wien nach München gestiegen bin, um über meine sexuellen Gefühle beim Hineinfühlen in eine Liebesszene zweier Romanfiguren bereit bin zu reden. Doch selbst wenn ich jetzt aufspringe und die Notbremse ziehe, werde ich Katrin vermutlich nicht stoppen können. Das heißt, du denkst an Sex mit einer anderen, sagt sie? Das heißt es zwar nicht, aber was wäre schlimm daran? Darf man nicht denken, woran man will? Denken schon, aber du behältst es ja nicht für dich. Du gehst damit in die Öffentlichkeit. Du erzählst es einem breiten Publikum. Alle deine Fans und Groupies, alle können es nachlesen, alle wissen es. Du hast dich als männliche Figur mit deinen eigenen Empfindungen in eine weibliche Figur hineingefühlt. So bei aller Liebe zu meinem Gegenüber, jetzt reicht es mir. Jetzt schlage ich sie mit ihren eigenen Waffen. Ich lache, ich beuge mich vor und ich klopfe ihr in kurzen Intervallen 2-mal mit der flachen Hand aufs Knie. Im Sinne von Scherzkeks, Spaßvogel oder in ihrem Falle Witzkiste, Ulknudel. Hat es etwas genützt? Es hat nichts genützt. Und es geht dann halt jetzt weiter. Und sie lässt ihn da einfach nicht raus. Und sie will eigentlich immer den Fehler finden in der Beziehung von dem Eduard zu seiner Frau Regina. Ja. Sie sagt immer extra Regina und er sagt aber immer, sie heißt Gina.
Ja.
Und
ja.
Das ist ihr Name. Und sie hört halt auch nicht auf. Sie sagt das immer wieder und immer wieder. Kennst du noch, bei Gut gegen Nordwind gab es doch dann so Szenen, die haben einen total gestört. Also so Dinge, die gar nicht direkt damit zu tun hatten. Also als Beispiel, hier steigt ein Italiener in den Zug,
ja,
und fährt eine Station mit. Und der stört dich natürlich total, weil die nicht mehr so reden wie vorher.
Ja, ja.
Die fangen dann trotzdem wieder so an zu reden und er steigt dann auch wieder aus. Und er denkt dann, ja, warum kann sie sich denn nicht jetzt mit dem unterhalten, weil er auch echt davon genervt ist, aber sie auch irgendwie anziehend findet.
Mhm.
Und es kommt so raus auf dieser Fahrt, dass er zu seinem Lektor fährt, also zu seinem Verlag fährt, weil er eben so lange auch nichts mehr geschrieben hat, also eigentlich nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Und er hat im Verlag dann, es kommt dann auch raus, er hat 100.000 Euro Vorschuss bekommen, dafür hat er aber sein ganzes Badezimmer renoviert, seine Küche, und das Geld ist längst weg, das ist ausgegeben, und trotzdem fällt ihm irgendwie nicht so richtig was ein. Er will keinen Liebesroman mehr schreiben.
Also ja.
Ihm fehlt die Inspiration dafür. Und da bohrt sie natürlich drin rum. Und er hat dem Verlag angeboten, also 2 Buchvorschläge, einen über Bahnhofstation. Ich stelle mir so vor, so ein Reiseführer über Bahnhofstation. Und das andere ist eine Liebeserklärung an den Alkohol. Und der Alkohol spielt in diesem Buch eine Riesenrolle. Weil er holt sich, also erst heißt es immer, ich hole mir mal einen Kaffee. Aber sie holen sich dann eigentlich immer Rotwein. Und sie gehen dann auch einmal in den Speisewagen, trinken zusammen Rotwein. Und dann holen sie noch mehr Rotwein. Und irgendwann ist auch dieser Rotwein, diese kleinen Flaschen, die es in den Zügen gibt, der ist auch irgendwann alle. Sie haben alles ausgetrunken. Dann holen sie sich am Ende Sekt. Also eigentlich müssen die sturzbetrunken, inzwischen sturzbetrunken sein. Und es gibt so eine Szene, die finde ich so geil, weil wir auch letztes Mal ja so darüber geredet haben, wie, diese ganzen Dry January und
ja, genau,
ganzen,
ja, ja.
Das ist ja gerade so in sich so gegen Alkohol zu wehren. Und er will halt so ein Buch schreiben, eine Liebeserklärung an den Alkohol. Nur der Verlag will das in keinem Fall und schon gar nicht von ihm. Und er sagt dann hier an einer Stelle, und das finde ich so geil, ich liebe Alkohol, immer schon. In der Jugend habe ich dabei regelmäßig übers Ziel geschossen, später noch einige Male über die Stränge geschlagen. Doch nicht einmal das kann ich ihm übel nehmen. Daran war nicht der Alkohol schuld, das war schon mein eigenes Verdienst. Nach und nach habe ich ihn immer besser in den Griff bekommen und ich habe aussortiert. Kein Schnaps, kein Likör, nur ab und zu ein Bier. Aber Wein, ja, Wein, das ist mein Getränk. Ich liebe Alkohol in Form von Wein. Ich liebe ihn, ich brauche ihn, er schmeckt mir, ich vertrage ihn, er verträgt mich und ich verdanke ihm viel. Leichtigkeit, Unbeschwertheit, große Überwindung, mutige Entscheidung, ausgenommen Herausforderungen. Die schönsten Abende, die schönsten Nächte, viel Nähe, viel Tiefe, viel Liebe. Gina, alles.
Da ist sie, die Liebeserklärung.
Die Liebeserklärung an den Alkohol. Ja. Und er will eigentlich die ganze Zeit ein komplettes Buch so darüber schreiben. Dazu kommt es aber eben nicht, weil er... Und er erfährt dann in dem Zug, erfährt er natürlich auch ein bisschen was über sie. Und sie erzählt aber bei weitem nicht so viel wie er. Und sie fängt immer an, weiter zu bohren. Und er stellt ihr auch immer so die Frage, warum, was will die denn alles von mir wissen?
Ja, offenbar.
Und ist total gestört.
Ja, offenbar kann sie nicht glauben, dass sie einen Menschen trifft, der mit seiner Beziehung glücklich ist, wie sie ist.
Genau.
Im Gegensatz zu ihr, sonst hätte sie ja keine Affäre.
Genau.
Und jetzt versucht sie wohl herauszufinden, wie kann man denn eine glückliche Beziehung führen? Oder keine das Ahnung.
Richtig gut, Sven, weil sie er fragt sie irgendwann, warum willst du das denn alles wissen? Und das ist genau ihre Begründung.
Ja.
Sie will im Grunde wissen, wie funktioniert eigentlich eine Beziehung? Und eigentlich, warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Also es ist unglaublich schlagfertig, dieses Buch. Es ist, ich finde es großartig. Ich habe viele schlechte Kritiken über dieses Buch gelesen. Bevor ich jetzt ganz vorsichtig nur etwas über das Ende sage, gibt es noch so eine schöne Szene. Weil eigentlich ist das so, dieses Buch muss man einfach lesen. Man kann das kaum erklären. Weil es gibt natürlich eine minimale Handlung nur. Es sind nur die beiden, die da mitspielen. Und einmal dieser Italiener, der da mitfährt. Und es ist diese Strecke von Wien nach München.
Ja, es hat etwas Kammerspielartiges so, ne?
Total. Es ist ein Kammerspiel in einem Zugabteil. Genau so ist es. Und es geht auch so über Dinge, die er hasst, die er nicht abkann, mit denen er so auf Kriegsfuß steht.
Ja.
Und es gibt hier eine Seite, die muss ich dir mal vorlesen, auch wenn sie so ein bisschen eigentlich aus dem Zusammenhang ist. Bei mir sind es zum Beispiel die Autofahrer. Ja, ich hasse Autofahrer, vor allem wenn ich gerade selbst in dem Lenkrad sitze.
Moment, wer sagt das jetzt?
Er beschreibt, aber es ist gar kein Dialog in dem Sinne, sondern er erzählt einfach mal, weil sie ihn auch immer fragt, was hast du eigentlich, was machst du gerne und so. Gina würde es bestätigen, also seine Frau. Ich kann über niemanden herzhafter so ein Arschloch sagen, als über einen anonymen Fahrer in einem Arschlochauto, das mich gerade von hinten bedrängt und seine Arschlochlichter aufblendet. Fast noch schlimmer sind diejenigen, die vor mir herumschleichen, die unmotiviert bremsen, die ohne Blinksignal die Spur wechseln oder Schlangenlinien fahren, weil sie gerade ihre scheiß Handy bedienen oder sich ihre scheiß Playlist mit ihrem scheiß Hip-Hop super scheiß Hits neu einspeichern. Ich hasse sie. Und dann kommt Gina. Das heißt, sie kommt nicht, sondern sie sitzt leider neben mir im Auto und sagt, reg dich nicht auf, du bist ja um nichts besser. Dann erkläre ich ihr, sofern ich mich nicht noch mehr aufrege, denn nichts befeuert eine Aufregung mehr als der strenge Imperativ einer Lebenspartnerin auf dem Beifahrersitz, die einem zu verstehen gibt, dass man kein Recht hat, sie aufzuregen. Ich erkläre also, was den Unterschied ausmacht. Bei mir geschieht es, wenn es geschieht. Und es geschieht sehr selten, aber wenn, dann unabsichtlich. Doch der da, in seinem Arschloch-BMW, in seinem Angeber-SUV,
in seinem Millimeterblech, aus dem seine Minderwertigkeitskomplexe herausschreien, egal wer er gerade ist. Der macht es, um mich zu ärgern. Der spielt seine Macht aus. Der will mich provozieren, zur Weißglut bringen. Der stiehlt mir meine Lebenszeit. Der kostet mich meinen letzten Nerv. Ja, den kann ich aus tiefster Seele genussvoll hassen. Aber wie, ich treffe mit so einer Hassfigur bei der nächsten Raststätte zusammen. Zum Beispiel mit dem, der es gerade besonders eilig hatte, der mir hinten beinahe draufgefahren ist. Jetzt steigt er aus, rennt auf mich zu. Ich sehe sein Gesicht. Naja, jeder Mensch, wie er halt aussieht. Das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, oder? Er beugt sich zu mir, hält mir einen 5-Euro-Schein entgegen, fragt, ob ich wechseln kann. Er braucht dringend eine Münze für die Toilette. Er zappelt, er presst die Beine zusammen. Er ist in höchster Not. Naja, sicher, ich bin ja kein Unmensch. Wechseln kann ich zwar nicht, aber ich habe immer eine 50-Cent-Mütze dabei. Die schenke ich ihm, die gebe ich ihm mit auf den Weg, wünsche ihm viel Glück und eine kurze, ungestörte Anreise. Eigentlich ein netter Kerl. Und wie er sich gefreut hat. Ich hingegen hadere mit dem Schicksal. Wieder ein Autofahrer weniger, den ich nach Herzenslust hassen kann. Also das Buch ist auch voll mit so kleinen Anekdoten, die jetzt einfach, wo du gemerkt hast, der hatte jetzt einfach Bock, das mal so zu schreiben.
Ja.
Und das ist so eine gewisse politische Unkorrektheit auch und so weiter. Und du stellst dir aber irgendwann im Laufe dieses Buchs die Frage, wo führt das denn jetzt eigentlich hin?
Genau. Ja,
die kommen dann da an. Wir wollen nicht gut gegen Nordwind das Ende sagen, das wäre wirklich schlecht. Aber Daniel Glattau ist unberechenbar in seinem Ende.
Und die kommen an wie in München. Die kommen in München an.
Die kommen in München an.
Ja,
okay. Die müssen beide nach München. Sie will zu ihrem Lover.
Ja, ach, ja, genau.
Er muss zum Verlag.
Ja.
Und es kommt auch raus, dass er dieses Buch hätte längst abgeben müssen. Die Deadline war schon vor 3 Monaten. Jetzt hat er eine neue bekommen und er hat überhaupt nichts geschrieben. Also es ist eigentlich unmöglich. Und er will das nochmal mit seiner Liebeserklärung an den Alkohol versuchen bei dem Verlag. Aber er weiß auch, dass sie da eh nicht drauf eingehen. Und er hat einfach keine Idee. Und er sagt sogar, da muss er die 100.000 halt irgendwie zurückzahlen. Der hat Millionen gemacht mit seinen Büchern. Der ist steinreich.
So. Jetzt hat der Verlag ihm diese Frau ins Abteil geschickt und ihr sie instruiert. Verwickelt jemand ein Gespräch und daraus wird dann eine Geschichte entstehen.
Ich sag dazu, das ist deine wilde Fantasie. Es wäre doof, wenn ich jetzt erzähle, wie das Buch
klar,
endet.
Ja, natürlich.
Es nimmt aber eine total schräge Wende am Ende.
Ja.
Und das sage ich jetzt aber nicht.
Weil nee,
dann würde es da keinen Spaß machen.
Nein, das geht ja auch nicht.
Aber ich habe gedacht, die kommen einfach irgendwann an, verabschieden sich und das war's.
Und
das wäre ein mögliches Ende für so ein Buch gewesen. Daniel Glattau hat aber mehr vorgehabt und das kommt ganz am Ende raus. Und dieses Ende wird von sehr vielen Kritikern, habe ich gelesen, total in der Luft zerrissen.
Ja, okay.
Die finden das furchtbar, die finden das an den Haaren herbeigezogen, die finden das schrecklich. Ging mir nicht so. Ich fand das okay.
Und Band 2, die Rückfahrt, wird es nicht geben.
Auch das möchte ich nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist einfach, wie gesagt, es ist ein Buch, das kann man in einem Zug durchlesen. Also so lange, wie diese Bahnfahrt dauert, würde ich auch mal sagen, dauert es, dieses Buch zu lesen. 4 Stunden vielleicht. Und man kann es kaum weglegen.
Ja.
Also ich konnte es kaum weglegen. Ich habe mich immer wieder darauf gefreut, jetzt lese ich es weiter. Und ich habe es wirklich fast in einem Zug durchgelesen. Und mir hat das gut gefallen. Ich mag Daniel Glattauer, ich bleibe ein Fan von ihm. Wir wollen das jetzt nicht mit Gut gegen Nordwind, das schreibt man einmal in seinem Leben.
Ja,
das stimmt, damit kann man das nicht vergleichen.
Das, nee,
das ist Quatsch.
Das ist unerreicht eigentlich.
Das ist unerreicht, ja. Aber das ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch. Und es ist wieder, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, das war dir aufgefallen, gezeichnete Menschen auf Cover.
Ja, schon wieder.
Wieder eine Zeichnung
auf Cover. Und auch von der Farbgebung, das ist alles, hat auch so alles inzwischen so, auch so diese Farbgebung.
Mhm.
Ich hatte hier auch selber schon mal ein Buch von einer Frau mitgebracht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Das hatte auch so ein...
Die Italienerin war das.
Nee, das meine ich jetzt gar nicht, sondern das war noch mal davor, da ging es um eine Frau, die gestalkt wurde.
Mhm. Ja. Ich weiß. Mhm.
Die Nachricht. Mhm. Die Nachricht heißt das Buch. Das hat auch so ein gezeichnetes Cover, auch ähnlich von der Farbgebung her.
Ja.
Ganz merkwürdig,
wie
sich so diese Covertrends so entwickeln immer.
Scheint zu laufen.
Ja.
Ich meine, bei Daniel Glattauer, so wichtig ist das Cover, glaube ich, gar nicht. Ja, vielleicht doch. Aber man muss nur wissen, neues Buch von Daniel Glattauer, der geht ja sofort. Und es gab diesmal in den Tagesthemen einen Bericht über dieses Buch. In den Tagesthemen.
In den Tagesthemen?
In den Tagesthemen. ein Kulturbeitrag. Am Ende haben sie ja dann immer den Rausschmeißer, damit man nicht komplett schlecht gelaunt bei diesen Nachrichten. Und da war dieses Daniel Glattauer.
Ja, ja, interessant.
Haben sie in dem Zug gedreht, wie er da so Zug fährt und so. Und
ja, ist ja naheliegend.
Ja, ja. Sehr kreativ auch.
Ja. Mir ist gerade neulich wieder aufgehört, als ich mit dem Zug, mit dem sogenannten Sprinter
nach Frankfurt gefahren bin. Eigentlich ist der super.
Ja. Besonders super ist auch, wenn man relativ, also der Zug fährt ja wahnsinnig früh los. Und wenn du dann, ich war leider jetzt nicht so früh dran, aber mir, das ist mir auch schon gelungen, dass ich dann wirklich in den Zug eingestiegen bin, Hamburg Dammtor. Da konntest du wirklich, der Zug war so leer, da habe ich mich dann immer in ein Abteil gesetzt.
Ach ja, gibt es ja manchmal.
Ja, genau. Und dann, und das, ich merke das, habe das auf der Rückfahrt an mir selber oder auch schon auf der Hinfahrt an mir selber gemerkt, wenn da einer drin sitzt, gehe ich da nicht rein.
Ich auch nicht.
Dann gehe ich nicht
rein. Ich auch nicht. Und ich möchte auch nicht, dass sich jemand zu mir setzt.
Genau, das will ich. Und weil ich weiß, dass ich das selber nicht möchte, gehe ich auch nicht rein. Weil ich hatte schon hin und wieder das Glück, dass ich wirklich allein in einem Abteil saß und dann eben die ganze Strecke bis nach Frankfurt das ganze Abteil für mich allein hatte. Und ich fand das so super.
Ja.
Ich fand das so großartig.
Ich auch.
Dadurch entgehen mir wahrscheinlich vielleicht auch tolle Gespräche. Also angenommen, würde jetzt jemand reinkommen.
Ja, aber mal ganz ehrlich, Sven, willst du angesprochen werden?
Ja, ich weiß es nicht. Frühmorgens kann ich das nicht.
Eigentlich muss ich sagen, ich setze Kopfhörer auf und lese oder arbeite.
Ja, genau, genau.
Und eigentlich will man das ja gar nicht.
Ja, richtig.
Und ich glaube, dass die meisten das nicht wollen. Und das ist halt auch so ein bisschen was Oldschool-haftes schon fast.
Ja, das stimmt. Buch.
Dass man noch so ins Gespräch gekommen ist, weil man eben so viel Zeit miteinander verbringt.
Ja.
Heute verbringt man die ja gar nicht mehr miteinander. Heute verbringt man die ja eigentlich allein.
Ich hatte das mal, da war ich noch Student und hatte nebenbei noch gejobbt und die Jobs, die ich dachte, die waren immer so in unterschiedlichen Städten. Und dann das eine Mal so, das war glaube ich Berlin, da bin ich dann von Berlin nach Hamburg zurückgefahren und da war das tatsächlich so, dass ich dann in so ein Abteil reingegangen bin, wo auch eine Frau drin saß.
Ja.
Und dann hatte ich dann, ich war echt fix und fertig, und ich hatte dann meine Schuhe ausgezogen und hatte dann auf dem Sitz gegenüber eine Zeitung hingelegt und meine Füße darauf abgelegt.
Ja, wie dann, ordentlich.
Ja, und dann hatte ich dann zu der Frau gesagt, ich hoffe, das ist für sie okay, aber mir tun so die Füße weh und ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt einfach mal so hinsetzen. Und dann haben wir uns die ganze Fahrt über unterhalten.
Ja.
Und ich weiß schon gar nicht mehr, worüber wir gesprochen hatten, also ich auch über unsere Jobs und was sie so macht und so weiter. Und das war so meine letzte spontane Unterhaltung in einem Zug mit jemandem, an die ich mich wirklich aktiv erinnern kann. Ja. Ist ellenlange her. Ellenlange her.
Ja. Ja.
Und auch ohne unangenehme Fragen. Also solche Fragen, solche Themen hatten wir da nicht gewählt. Aber irgendwie war das ganz cool.
Ja. So. Ja. Ja. Gut, Leute.
Ja, also im TGW so eine Unterhaltung hattest du nicht bei dir in der ersten Klasse mit jemandem.
Nein, aber weißt du was? Wenn du mich das fragst...
Wo wollen Sie denn hin?
Ich bin
Schriftsteller, wissen Sie?
Oh Gott. Nein, ich saß aber im TGV einmal mit einer Mutter und einem Kind. Und wir saßen, und die saßen an einem Tisch und ich saß auf der anderen Seite an einem Tisch. Und dieses Kind wirft einen Becher mit Orangensaft um.
Schön.
Dieser Orangensaft läuft über den Tisch und mir auf die Hose. Und weißt du, was die Mutter da sagt? Da hast du den Mann aber nass gemacht.
Ja, stimmt.
Hat die wirklich gesagt?
Ja.
Ja. Okay. Wir enden jetzt immer mit so einem Witz. Mit so einer komischen Geschichte aus dem Leben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Sagt uns mal, was...
Oder euer letztes Bahngespräch zum Beispiel.
Ja, genau. Das könnt ihr alles mal hier runter kommentieren. Das würde uns echt mal interessieren.
Wir freuen uns
und lesen alles. Unterhaltet ihr euch noch in der Bahn? Beansprucht ihr auch Abteile für euch? Wie macht ihr das, wenn ihr keinen Bock habt auf Unterhaltung? All diese Dinge. Die findet ihr viel telefonierer in der Bahn, hatte ich auch gerade.
Oh,
das ist wirklich schlimm.
Furchtbar. Das ist furchtbar.
Oh Mann.
Ein raumgreifendes Thema.
Ja.
Also Leute, vielen Dank.
Macht es gut und viel Spaß beim Lesen.